Direkt aus Europa, Nummer 393, Seite B.
Deutschlandradio Kultur. Überall in Deutschland. In Grevenbruch auf 96,5. Die Nachrichten.
Um 15 Uhr mit Gabi Wutke, guten Tag. Milliardenkredit der EU für Zypern, erstmalig auch Bankkunden in der Rettungspflicht. Die Einigung der Euro-Finanzminister zur Milliardenhilfe für Zypern ist in Deutschland auf ein unterschiedliches politisches Echo gestoßen. Das Land soll Kredite in Höhe von 10 Milliarden Euro aus dem Rettungsfonds erhalten. Geschätzte 6 Milliarden müssen die Kunden von zyprischen Banken durch eine Zwangsabgabe aufbringen. Thomas Bohrmann.
Die Genossenschaftsbanken auf Zypern haben üblicherweise auch samstags geöffnet. Heute früh stürmten erboste Kunden in die Filialen dieser Bank und wollten ihr Geld abheben, um es vor der neuen Sonderabgabe zu retten. Aber am Bankschalter gab es heute kein Bargeld. Nach kurzer Zeit machten alle Bankfilialen dicht. Vor den verschlossenen Türen protestierten einige Kontoinhaber gegen die sogenannte Solidaritätsabgabe und riefen: Das ist Diebstahl. Ein Mann in Larnaka schimpfte, man will an das Geld der reichen Anleger aus Russland, trifft aber jetzt alle zyprischen Rentner. Die Finanzminister der Euroländer hatten in der Nacht in Brüssel beschlossen, dass von jedem Konto auf Zypern 6,75% als einmalige Abgabe abgezogen werden. Guthaben über 100.000 Euro werden noch stärker belastet, nämlich mit 9,9%.
Bahnreisende müssen sich Montag früh auf Zugausfälle und Verspätungen einstellen. Zwischen 6 und 8 Uhr tritt die Eisenbahner- und Verkehrsgewerkschaft in Stellwerken und Werkstätten bundesweit in einen Warnstreik. Nicht alle Züge werden deshalb fahrbereit sein.
Deutschlandrundfahrt.
Heute live aus Templin in Brandenburg. Templin. Knapp 80 Kilometer nördlich von Berlin liegt der Ort mit seinem restaurierten Stadtkern, umgeben von einer fast vollständig erhaltenen Stadtmauer, inmitten vielfältiger Natur.
Die Landwirtschaft spielt ebenso eine Rolle wie die Forstwirtschaft, wie aber der Tourismus, auch die Fischerei. Und Sie können also hier spazieren gehen und oftmals begegnen Sie keinen einzigen Menschen.
Templin, achtgrößte Stadt Deutschlands, der Fläche nach. Gut 16.000 Einwohner leben hier. Angela Merkel wuchs hier auf.
Die Stadt ist das für mich, was man Heimat nennt. Und alle, die hier zu Hause sind, wissen, was wir an unserer Heimat haben.
Die Deutschlandrundfahrt. Heute live aus dem multikulturellen Zentrum in Templin. Mit Miriam Rossius und ihren Gästen.
Herzlich willkommen, einen schönen guten Tag. Ja, zwei Themen wurden gerade schon genannt, die heute eine Rolle spielen in der Sendung. Zum einen Natur, zum anderen Heimat. Beides werden wir aufgreifen bis 16 Uhr. Wir möchten Ihnen zum Beispiel einen modernen Heimatverein vorstellen. Templin. Das ist ja ein Ort, der seit den 90er Jahren mächtig mit der Abwanderung zu kämpfen hat. Aber inzwischen gibt es sowas wie eine Gegenbewegung. Es kommen auch Leute zurück. Und um immer noch mehr hierher zu holen, gibt es den Verein Zuhause in Brandenburg. Und da begrüße ich die Vorsitzende Ariane Böttcher und Nadine Wunsch, Mitglied im Verein und auch eine Rückkehrerin. Schönen guten Tag. Frau Böttcher, Sie haben vor gar nicht langer Zeit die Willkommensagentur eröffnet hier in Templin. Wie können Sie denn Rückkehrern dabei helfen, dass die hier einen guten Wiedereinstieg, einen guten Start haben?
Genau, also seit Oktober letzten Jahres sind wir dabei, eine Willkommensagentur für die Region Uckermark im weiteren Bereich aufzubauen. Und die sitzt hier in Templin und ja, es gibt ganz konkrete Anknüpfungspunkte, die von potenziellen Rückkehrern immer wieder nachgefragt werden. Das ist natürlich in erster Linie die Frage nach der Arbeit. Wo bekomme ich hier Arbeit? Weil das doch etwas ist, was immer noch nicht so einfach ist in der Region. Aber es gibt auch ganz praktische Fragen wie, wie finde ich eine Wohnung? Wo finde ich überhaupt Wohnraum für meine Familie, für mich? Oder wie sieht es mit der Schulsituation hier vor Ort aus? Und da versuchen wir einfach auch unsere Erfahrungen, die wir gemacht haben mit Rückkehrern, im Laufe der Jahre weiterzugeben und die Leute zu unterstützen, einfach konkret je nach ihrem Bedarf zu beraten.
Nadine Wunsch, Sie waren ungefähr 10 Jahre weg aus Templin und sind dann zurückgekommen, haben das Landhaus Arnimshain eröffnet, wo man, wie Sie sagen, feiern, tagen und übernachten kann. Was hat sich verändert in der Zeit, in den 10 Jahren?
Also aus meiner Sicht hat sich das Leben auf dem Dorf, also ich wohne ja in einem Dorf, in Buchenhain konkret, also bei Templin, hat sich in der Hinsicht geändert, dass natürlich die Bevölkerungsstruktur eine andere geworden ist mittlerweile und dass das Dorfleben, wie es früher, glaube ich, existiert hat und eigentlich so in meinen Köpfen noch ist, nicht mehr existent ist. Also es ist einfach so, dass die jungen Leute, sage ich mal, die mit der Schule fertig sind, einfach gar nicht mehr in der Hülle und Fülle vorhanden sind und dass auch viele Läden zumachen, dass einfach, ich sag mal ja, die Dörfer ausgedünnt sind. Das ist das, was ich als erstes sehe, was sich hier verändert hat. Dann kommt hinzu, dass einfach auch viele, also der Blickpunkt für mich natürlich sich geändert hat. Ich war weg, komme wieder und stelle Dinge fest, die ich vorher vielleicht nicht gut fand, die ich jetzt aber wieder gut finde. Ja,
einfach. Zum Beispiel?
Zum Beispiel ganz konkret, dass ich einfach die Tür aufmachen kann, in den Garten laufen kann, sagen kann, ich kann einfach die Natur genießen, die wir hier haben. War vorher nicht so für mich unbedingt ein Punkt, der mich jetzt gereizt hat als Jugendliche, als ich hier war. Oder dass ich sage, ich kann hier spazieren gehen, ohne jemanden zu treffen. Das ist auch ein Punkt, der mir jetzt erst auffällt und den ich jetzt eher schön finde. Was sich allerdings auch wiederum dann ändert, ist einfach auch der Blickpunkt, wenn ich daran denke, dass ich Mutter von 3 Kindern bin und dann anfange darüber nachzudenken, wie organisiere ich denn einfach mein Familienleben mit Kindern? Ja, also wo ist der nächste Kindergarten? Wo ist die nächste Schule, die meinen Anforderungen entspricht? Wo kaufe ich ein? Das sind alles so Punkte, die man anders sieht, wenn man wieder zurückkommt, die sich auch geändert haben.
Frau Böttcher, ist das was Sie sehr oft hören oder gibt es da noch andere Argumente, Gründe, Heimweh zum Beispiel, warum die Leute wieder zurückkommen?
Genau, Sie haben es angesprochen, also Heimweh ist ein ganz starker Grund, fast sogar der stärkste. Das ist ganz interessant zu beobachten, das hat Frau Fischer ja auch gerade beschrieben, die Leute schon eher gehen, weil sie ihre beruflichen Chancen woanders besser einschätzen, aber dass der Grund zurückzukommen nicht ein konkretes Jobangebot ist in erster Linie, sondern das starke Heimweh, sage ich mal, oder die Verbundenheit zur Heimat und all die weichen Standortfaktoren, die da noch eine Rolle spielen, wie Kinderbetreuung. Ich habe soziale Netzwerke hier vor Ort, die intakt sind, meine Eltern möglicherweise, die auf die Kinder mit aufpassen. Und das sind alles so Gründe, die dann eine Rückkehr befördern. Und da versuchen wir natürlich in unserer Arbeit auch anzusetzen und damit die Region oder für die Region mehr junge Leute zurückzuholen und sie damit ja auch zu stärken.
Viele Leute, die hierher zurückkommen, die gehen in die Selbstständigkeit, so wie Sie, Frau Wunsch-Fischer. Was ist denn das Plus hier, was man hat bei der Existenzgründung?
Ich glaube, dass ein großes Plus ist, dass man ja so gut wie keine Konkurrenz hat, wenn man eine tolle Idee hat. Ja, es ist schon ein großes Plus. Und man hat natürlich auch eine gewisse längere Anlaufphase. Ja, man hat jetzt auch nicht den Druck, dass man, wenn man jetzt zum Beispiel, ich sag jetzt mal, eine Bäckerei aufmacht, dass man gleich 250 Leute vor der Tür stehen hat, die jetzt ganz konkret ein Produkt nachfragen. Also man kann sich in seinem Betrieb, den man oder mit seinen Produkten langsam entwickeln und auch stetig entwickeln. Und ich glaube, das kann für viele Dinge ein Plus sein. Da muss man natürlich auch immer gut rechnen können. Das muss man dazu auch sagen. Aber ich für mich persönlich war es eine positive Nebenerscheinung, dass man langsam starten kann und dann einfach auch dementsprechend das Angebot anpassen kann an die Nachfrage. Und da ist, glaube ich, für viele hier die Möglichkeit, einfach sich auszuprobieren, was man vielleicht in einer großen Stadt so nicht hätte, weil einfach die Konkurrenz groß ist und einfach auch gar nicht die Möglichkeit gegeben ist, sei es jetzt durch Platz oder auch durch andere Dinge, einfach mal was zu probieren.
Hier direkt vor der Tür, da ist der Stadtsee. Überhaupt gibt es hier sehr viel Wasser. Wir sind schließlich im Naturpark Uckermärkische Seen. Den leitet Roland Resch. Schön, dass Sie da sind.
Schönen guten Tag.
Herr Resch, der Naturpark, der hat mehr Fläche als Berlin. Aber natürlich gibt es viel, viel weniger Leute hier. Für was für Arten bieten Sie eine besondere Zuflucht?
Das sind natürlich Pflanzen, die zum Beispiel das Wasser lieben. Das sind auch Tiere, die das Wasser lieben. Also alles, was mit Wasser zu tun hat, was mit Ansprüchen an Raum zu tun hat. Also es gibt Pflanzen und vor allem Tiere, die viel Platz brauchen. Den finden Sie hier und die sind hier zu Hause. Ein Naturpark ist eine Landschaft, wo es darum geht, dauerhaft sicherzustellen, dass der Mensch sich hier erholen kann. Nachhaltige Erholungsnutzung ist unser gesetzlicher Auftrag. Und in diesem Naturpark gibt es verschiedene Schutzgebiete. Landschaftsschutzgebiet, der Name sagt es, es geht um den Schutz der Landschaft insgesamt. Und da gibt es Naturschutzgebiete, die haben einen höheren Schutz. Da geht es um Lebensräume und um Pflanzen und Tiere, die einen besonderen Schutz brauchen.
Wie viele Tage braucht man denn? Was würden Sie empfehlen?
Also mindestens ein langes Wochenende. Besser wäre eine Woche. Also man muss Zeit mitbringen. Und man muss auch wirklich Ruhe mitbringen, man muss zur Ruhe kommen. Wenn man es noch nicht ist, hier findet man sie wieder, wenn man dann einfach losgeht.
Düngemittel, Schaden, den Klarwasserseen. Müssen Sie da ganz eng kooperieren mit den Landwirten hier?
Ja, also ohne die wären wir gar nichts. Wenn nicht der Landnutzer bestimmte Dinge macht oder nicht macht, wären unsere Klarwasserseen nicht so, wie sie sind. Wir haben um Lüchen, nicht weit von hier, 20 Kilometer oder warte noch dichter, eine Konzentration von Klarwasserseen, die ihresgleichen in Brandenburg und vielleicht auch sogar in Mitteleuropa sucht, jeweils hier im Tiefland.
Roland Resch, haben Sie herzlichen Dank und wir freuen uns auf die Badesaison in ein paar Monaten.
Deutschlandfunk, Studiozeit.
Heute aus Religion und Gesellschaft mit folgendem Thema. Mein Sohn, der Dschihadist. Wie junge Muslime aus Deutschland in den Terror abgleiten. Eine Sendung von Jan Kuhlmann.
Ein Internetvideo mit verwackelten Bildern. Zu sehen sind junge Männer in Uniform, die Gesichter mit Tüchern vermummt. Sie üben in einer kargen Landschaft das Schießen und geben sich als martialische Kämpfer. Eine andere Aufnahme zeigt, wie sie mit Gewehren durch den Schnee marschieren. Das Internetvideo stammt aus dem Jahr 2009. Es trägt den Titel »Der Ruf zur Wahrheit«. Die Bilder sind im Grenzgebiet zwischen Afghanistan und Pakistan aufgenommen worden. Sie zeigen Dschihadisten, junge Muslime aus Deutschland, die in den Heiligen Krieg gezogen sind. Unter ihnen ist auch ein junger Mann aus Berlin, der Deutsch-Türke Yusuf O. Berlin zu Beginn des Jahres 2013. Das altehrwürdige Kriminalgericht im Stadtteil Moabit liegt an einer befahrenen Straße. An diesem Freitag Ende Januar scheint das erste Mal seit Wochen wieder die Sonne. Doch für Yusuf O. ist es kein fröhlicher Tag. Er und Maksud L. waren im vergangenen Jahr aus Pakistan nach Europa zurückgekehrt. Die beiden wurden festgenommen und angeklagt. Nach fast einem Jahr Gerichtsverhandlung in Berlin verkündet der Richter des ersten Strafsenates an diesem Vormittag das Urteil. An der Schuld der beiden bestand kein Zweifel, sagt Gerichtssprecher Tobias Kähne.
Das Gericht hat die Angeklagten für schuldig befunden der Mitgliedschaft in einer terroristischen Organisation im Ausland. Dem Angeklagten Yusuf O. hat das Gericht nachweisen können nach seinen Ausführungen, dass er sich an den deutschen Taliban-Mujahedin beteiligt hat und an Al-Qaida. Dem anderen Angeklagten ist nur die Mitgliedschaft bei Al-Qaida nachgewiesen worden.
Yusuf O. muss für 9 Jahre ins Gefängnis, Maksud L. für mehr als 6. In Europa hätten die beiden versucht, neue Mitglieder für das Terrornetzwerk Al-Qaida anzuwerben, sagt Chefankläger Lothar Mauer von der Generalbundesanwaltschaft.
Nun, der Vorsitzende hat im Einzelnen ausgeführt, dass die Angeklagten den Auftrag hatten, eine Zelle zu bilden, vielleicht auch mehrere Zellen in Europa, und dass diese Zellen irgendwann zu gegebener Zeit auf Abruf auch Anschläge begehen sollten. Also mit dem Urteil ist ein Zeichen gesetzt worden und ich finde dieses Zeichen natürlich richtig. Und das Urteil trägt in vollem Umfang der Gefährlichkeit der Angeklagten Rechnung.
An mehr als 70 Verhandlungstagen saß Yusuf O. im Saal 700 hinter Panzerglas, ohne auch nur ein einziges Wort auszusagen. Als der Richter das Strafmaß verkündet, schüttelt Yusuf O. den Kopf und grinst seine Mutter an, die ein paar Meter entfernt im Publikum sitzt. Eine kleine, hagere Frau, die sich eine schwarze Mütze über das Haar gezogen hat. Sie blickt so ernst und verzweifelt, als könne sie noch immer nicht glauben, dass ihr Sohn ein Dschihadist geworden ist, einer, der andere töten will. Zeugenaussagen über Yusuf O. haben auch Oberstaatsanwalt Mauer zum Grübeln gebracht.
Also Yusuf O. ist als hilfsbereiter, schüchterner, fast durchgehend gut gelaunter, positiver Mensch beschrieben worden. Also insofern ist es ja schon ein bisschen erschütternd, dass gerade so jemand auf die falsche Bahn geraten konnte. Einer der Zeugen hat uns erklärt, er war sicher kein Leader-Typ. Das sagt vielleicht schon einiges. Also keiner, der sich nach vorne drängte, keiner, der Führerschaft übernehmen wollte. Möglicherweise hatte er doch einen gewissen Ehrgeiz in der Richtung, der dann dadurch befriedigt worden ist, dass er eben dort unten eine andere Rolle spielen konnte als hier.
Yusuf O. wird 1985 in Lübeck geboren. Beide Eltern kommen aus der Türkei. Als er 3 ist, zieht die Familie nach Berlin. Yusuf O. lebt in einfachen Verhältnissen. Der Vater ist Installateur, die Mutter Hausfrau. Seine Noten in der Schule sind passabel. So gut jedenfalls, dass er das Abitur schafft. Später studiert er Wirtschaftsingenieurwesen. Yusuf O. steht die Zukunft offen. Er könnte sein Studium abschließen und ein friedliches Leben führen. Aber Yusuf O. entscheidet sich anders. Irgendwann an der Uni muss seine Radikalisierung begonnen haben. Was verleitet junge Männer und Frauen dazu, Frieden und einen gewissen Wohlstand in Deutschland gegen Terror und Gewalt einzutauschen? Was löst in ihnen einen solchen Hass aus, dass sie blutige Anschläge verüben wollen? Mit diesen Fragen beschäftigt sich Claudia Danschke immer wieder. Sie arbeitet seit vielen Jahren am Berliner Zentrum Demokratische Kultur mit radikalisierten jungen Muslimen. Kaum jemand in Deutschland kennt dieses Milieu so gut wie sie. Danschke weiß, ob jemand in radikale Gruppen abgleitet, hat wenig mit seiner Herkunft zu tun.
Betroffen sind Familien und ihre Töchter und Söhne aus jeder sozialen Schicht und aus jedem kulturellen, religiösen Hintergrund. Es gibt Familien, die sind weltlich, herkunftsdeutsch. Es gibt Familien, die sind relativ weltlich, haben aber Migrationshintergrund, Polen, Russland. Es gibt weltliche türkische Familien, es gibt religiös-konservative türkische Familien. Also es geht durch alle sozialen Schichten, durch alle Herkünfte.
Yusufs Eltern lassen sich scheiden, als er 16 ist. Claudia Danschke kennt viele Fälle von radikalisierten Jugendlichen, die eine wichtige Bezugsperson verloren haben. Häufig machen ihnen auch schlechte Erfahrungen in der Schule zu schaffen.
Sie gehörten nicht dazu, hatten so einen Außenseiterstatus. Also die im Grunde genommen in einer relativ unsicheren Position sind. Also Selbstwertgefühl ist nicht stark ausgeprägt. Und so eine Unsicherheit, wie soll es weitergehen?
Meistens beginnt die Radikalisierung in der Pubertät, dann, wenn die Jugendlichen anfangen, den Sinn ihres Lebens zu suchen. Und wenn sie sich von den Eltern abgrenzen wollen. Auffällig ist dabei, dass in den allermeisten Familien radikalisierter Muslime die Religion im Alltag keine oder nur eine geringe Rolle spielt. Den Jugendlichen mangelt es an Wissen über Gott und ihren Glauben. So war es auch bei Yusuf O. Er ist empfänglich für die einfachen Parolen radikaler Prediger und für simple Erklärungen, warum das Leben schlecht läuft. Dabei spielen auch Diskriminierungserfahrungen eine Rolle, sagt Claudia Danschke.
Und ein Erklärungsmuster, ja, die wollen dich hier nicht, weil du Muslim bist, ist da natürlich sehr griffig.
Doch als Erklärung reicht das nicht aus. Ausgrenzung und Diskriminierung erleben viele Jugendliche in Deutschland. Dennoch radikalisiert sich nur eine kleine Minderheit und wird gewalttätig. Jugendliche wie Yusuf O. müssen in ein Umfeld geraten, das sie mit radikalem Gedankengut infiziert, etwa in salafistische Milieus. Salafisten, das sind Muslime mit einem rückwärtsgewandten, geradezu archaischen Islamverständnis. Sie wollen so leben wie einst der Prophet Mohammed und seine Nachfolger vor 1400 Jahren. Sie verstehen den Koran wörtlich. Das Spektrum der Szene ist breit. Es gibt viele puristische Salafisten, die zwar der Ideologie anhängen, aber Gewalt ablehnen. Andere jedoch propagieren die radikalste Variante des Salafismus, den Dschihad, den heiligen Krieg gegen die Kuffar, die aus ihrer Sicht Ungläubigen. Yusuf O. kam wie so viele andere über Freunde an der Uni in Kontakt mit der salafistischen Szene. Von dort ist der Weg zu Gewalt und Terror nicht mehr weit. Moscheen dienen heute nur noch als Treffpunkt, wo Salafisten gezielt junge Muslime ansprechen können. Die radikale Szene hat sich längst in private Räume zurückgezogen. Man trifft sich zu Hause im Wohnzimmer. Hier sind die Hassprediger vor unerwünschten Zuhörern sicher. Sie treten wie Verführer auf, die Jugendliche in Gespräche über deren Probleme und die aus ihrer Sicht wahre Religion verwickeln, sagt Bernd Palender, kommissarischer Leiter des Berliner Verfassungsschutzes.
Und nachdem diese ersten Kontakte aufgenommen worden sind, verläuft der Kontakt dann eben durch das Mitnehmen zu Diskussionsveranstaltungen und das weitere Vertiefen des persönlichen, aber wie auch des islamistischen Kontakts durch Vorträge, Lesungen und ähnliche Aktivitäten.
Zur radikalen Szene zählen Prediger wie Abu Abdullah, ein junger Mann mit langem Bart. Regelmäßig hetzt er in Internetvideos gegen den Westen und die dortigen Werte. Eines seiner neuesten Videos trägt den Titel »Eine Religion namens Demokratie«. Seine Argumentation erinnert an die Klassenkämpfer-Rhetorik links- oder rechtsradikaler Gruppen. Der demokratische Westen beute die Armen dieser Welt aus, lässt Abu Abdullah seine Zuhörer wissen.
Sind es nicht die europäischen und amerikanischen Touristen in Thailand, die kleine Mädchen dazu zwingen, ihre Körper zu verkaufen, weil diese hungrig sind, weil diese nicht zu essen haben? Und es sind nicht irgendwelche Leute, die dahin gehen und diese Kinder vergewaltigen, sondern es ist die gehobene Klasse in Europa und Amerika. Die Reichen unter ihnen, die Ärzte und die Rechtsanwälte und die Minister, sie nutzen die Armut dieser Menschen aus. Und das ist die mit Demokratie.
Abu Abdullah tritt immer wieder in Deutschland auf. Er gehört zu einer Gruppe, die sich die wahre Religion nennt. Ihre Prediger verkünden ein einfaches, schwarz-weißes Weltbild. Hier die guten Muslime, die der einzig wahren Religion folgen, dort der böse Westen, der Muslime unterdrückt und tötet. Salafisten wenden sich gegen alles, was die Moderne hervorgebracht hat. Gegen die Demokratie, gegen Liberalität, Menschenrechte und die Gleichberechtigung von Mann und Frau. Der Dschihad-Fachmann Rüdiger Lohlker von der Universität Wien sieht in dieser Haltung ein Paradox. Bei den Salafisten handelt es sich keinesfalls um eine antimoderne Bewegung, im Gegenteil.
Sie sind eine moderne Bewegung, die die Moderne kritisiert. Wenn Sie Salafist werden, dann wenden Sie sich als Individuum dem zu. Diese Entscheidung für eine religiöse Option ist eine sehr moderne Sache. Früher wären sie halt eine bestimmte Art Muslim geworden, weil ihre Eltern das sind. Das heißt, die ganze Tradition wird als Ballast weggeworfen. Wir machen das neu, machen es besser, ganz von Grund auf. Und da ist wieder diese Individualität, ja, ich kann doch selber in den Koran schauen. Zur Not habe ich jemanden, der mir ein bisschen hilft, aber prinzipiell bin ich in der Lage, das selber zu tun.
Ein Café gegenüber vom Kriminalgericht in Berlin-Moabit. Hier verbringen Richter, Staatsanwälte und Verteidiger ihre Pausen. Auch der Politikwissenschaftler Dirk Bär sitzt an diesem Tag hier. Für seine Doktorarbeit hat er den Prozess gegen Yusuf O. intensiv verfolgt. Bär schreibt seine Dissertation über die Internetpropaganda dschihadistischer Gruppen. Er ist überzeugt, Kriegsvideos im weltweiten Netz, Predigten charismatischer Imame, aber auch islamfeindliche Berichte in den Medien, sie können die Initialzündung für eine Radikalisierung sein. Dschihadisten versuchen auch gezielt, Jugendliche im Internet anzusprechen. Bär hat in Deutschland eine besorgniserregende Entwicklung ausgemacht.
Die Anzahl der Personen, die in dieses extremistische Milieu hineingeraten, ist ja in den letzten Jahren enorm angestiegen. Und dies hängt viel damit zusammen, dass es seit 2006, 2007 deutschsprachige Propaganda gibt. Also es gab vorher eine dschihadistische Propaganda in Arabisch, in Englisch. Und die Jugendlichen hat das in Deutschland reichlich wenig interessiert. Und seitdem diese Propaganda in Deutsch ist, seitdem steigen meines Erachtens auch die Zahlen drastisch an. Das ist eine zentrale These meiner Dissertation, dass die deutschsprachige Propaganda sehr, sehr wichtig ist.
Es ist einfach, diese Propaganda im Netz aufzufinden. Besonders aggressiv tritt die Gruppe Milato Ibrahim auf. Sie wurde im vergangenen Jahr vom Bundesinnenministerium verboten, agiert aber weiter vermutlich von Kairo aus. Besonders beliebt bei Jugendlichen sind die sogenannten Najids, A Cappella-Gesänge mit religiösem Inhalt, so wie dieser Najid von einem jungen Mann mit dem Alias-Namen Abu Azam al-Amani. Er verherrlicht darin den getöteten Osama bin Laden.
Osama, wart auf uns, wir haben Blut gerochen. Wir wollen Merkel und Obama tot sehen. Wir sind stark, weil unser Herr mit uns ist. Sollen sich alle Weltmächte versammeln. Al-Jihad ist verpflichtend für jeden in Deutschland und überall auf der Erde.
Yusuf O. und seine Freunde schauten sich immer wieder zusammen Internetvideos an, bis schließlich mehrere von ihnen 2009 über die Türkei und den Iran ins Grenzgebiet zwischen Pakistan und Afghanistan reisten. Dort trat dann auch Yusuf O. in Videos der deutschen Taliban-Mujahideen auf. In dem Film »Ruf zur Wahrheit« nennt er sich Ayub al-Almani und kniet auf der Erde, links und rechts Raketen vor ihm, ein Maschinengewehr. Sein Gesicht hat er mit einem schwarzen Tuch verhüllt, nur die Augen bleiben frei. Während er redet, sind Bilder aus Deutschland zu sehen, das Brandenburger Tor, der Kölner Dom, die Frankfurter Skyline. Yusuf droht den Deutschen.
Deshalb merkt euch, eure Grenzen werden auf Hindukusch nicht verteidigt. Erst durch euren Einsatz hier, gegen den Islam, wird der Angriff auf Deutschland für uns Mujahideen verlockend. Damit auch ihr etwas von dem Leid kostet, welches das unschuldige afghanische Volk Tag für Tag ertragen muss. Daher ist euer Sicherheitsgefühl nur eine Illusion und es ist nur eine Frage der Zeit, bis der Dschihad die deutsche Mauer einreißt.
Mittlerweile haben sich die deutschen Taliban-Mujahideen aufgelöst. Einige der Mitglieder sind am Hindukusch getötet worden. Andere sitzen wie Yusuf O. im Gefängnis. Wie er schweigen die meisten von ihnen zu dem, was sie zum Dschihad gebracht hat und was sie erlebt haben. So lässt sich nur vermuten, ob sie der radikalen Ideologie noch immer anhängen. Im Fall von Yusuf O. waren sich die Berliner Richter jedoch sicher, wie Gerichtssprecher Tobias Kähne sagt.
Das Gericht geht davon aus, dass der Angeklagte sich nicht von seinem bisherigen Weltbild abgewandt hat und stuft ihn weiterhin als gefährlich ein.
Übungsaufgabe. Schreiben Sie bitte, was Sie hier hören, auf Blätter A4 mit weitem Zeilenabstand, indem Sie jede zweite Zeile zum Verbessern freilassen. Schreiben Sie aufs erste Blatt Ihren Namen, Ihre Adresse und eine Faxnummer, unter der Sie zu erreichen sind, und schicken Sie das dann bitte bis Monatsende an die Redaktion. Ishiyama Shosai, Japan 171-0021 Tokio, Toshimaku, Nishiikebukuro 5-21-6-205. Innerhalb von 2 Wochen bekommen Sie dann als Fax Ihre Zensur von 1 bis 10 Punkten, 10 sehr gut, und den Text, damit Sie selber verbessern, was Sie geschrieben haben und sich überlegen, woher diese Fehler kommen und was Sie noch üben müssen. Was Sie hören, ist eine Zusammenfassung eines Teils dessen, was Sie letztes Mal in Direkt aus Europa auf Deutsch gehört haben. Wenn Sie Schwierigkeiten haben, hören Sie sich das bitte noch einmal an und sehen Sie sich im Beiheft an, wie die Eigennamen geschrieben werden. Vokabeln schlagen Sie bitte in einem Wörterbuch nach.
Meine Damen und Herren, hören Sie jetzt bitte die Übungsaufgabe zu Direkt aus Europa Nummer 392. Ein Haus zu bauen kostet viel Geld. Billiger wird es, wenn diejenigen, die darin wohnen wollen, sich selber darum kümmern, dass gut, aber nicht teuer gebaut wird. Im Berliner Bezirk Prenzlauer Berg ist es einer Baugemeinschaft gelungen, ein Wohnhaus für 18 Erwachsene und 3 Kinder für 985 Euro je Quadratmeter zu bauen. Ohne die Nebenkosten für Heizung und so weiter brauchen sie nur 5,92 Euro Miete je Quadratmeter zu bezahlen. Das Haus ist ein Modell für preiswertes Bauen geworden, aber bis sie da im Oktober 2012 einziehen konnten, sind 3 Jahre vergangen. Zu Anfang waren sie zu 30, die aus ihren Mietverhältnissen herauskommen und selbstbestimmt wohnen wollten. 1 Jahr hat es gedauert, bis sie wussten, was sie wollten und angefangen haben, Häuser zu suchen, die sie übernehmen könnten, um darin selbstverwaltet zu wohnen. An einen Neubau hatten sie zunächst nicht gedacht, aber dann wurde ihnen ein Grundstück neben den Gleisen der S-Bahn angeboten, auf dem nur kleine Garagen standen. Da sollte auf Wunsch der Stadt gebaut werden, um die Lücke zwischen den Häusern, die da in einer Reihe an der Straße stehen, zu schließen. Auch außerhalb der Ringbahn der S-Bahn soll es keine Baulücken mehr geben, denn die stören das Stadtbild. Deshalb sollten die Garagen abgerissen werden. Das ist dann Mitte August 2011 geschehen, Aber bis die Bagger kommen konnten, um die Baugrube für das Fundament auszuheben, hat es noch 3 Monate gedauert, denn in Deutschland muss alles genehmigt werden und das Umweltamt hatte ein Lärmschutzgutachten verlangt, weil da die S-Bahn fährt und das Grundstück auch an einen Parkplatz der Berliner Stadtreinigung angrenzt. Nachdem die Bagger die Baugrube für das Fundament ausgehoben hatten, wurde der Grundstein gelegt und am 20. November 2011 kamen 20 Betonmischer angefahren, um den Beton für die Bodenplatte des Hauses hineinzugießen. Ein paar Tage später wurden große weiße Betonsteine für das Kellergeschoss angeliefert. Am 8. Dezember wurden die Außenwände hochgezogen und am 21. Dezember standen auch schon die Innenwände. Dann kam der Baukran und legte die Deckenplatten für das Erdgeschoss auf die Wände. Am 6. Januar wurde die Betondecke für die erste Etage gegossen und so ging es Schlag auf Schlag weiter. Am 27. April haben sie auch schon mal das Richtfest gefeiert, obwohl die Dachkonstruktion noch nicht errichtet war. Das Grundstück und das Haus gehören einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung, die vom Hausverein und einer Freiburger Organisation gebildet wird, die von den Mietern selbst verwaltete Häuser fördert. Im Hausverein sind alle Mieter Mitglied, solange sie in dem Haus wohnen. Um 750.000 Euro geliehen zu bekommen, mussten sie erstmal Eigenkapital haben. Nach dem Freiburger Konzept sollen auch Bürger, die nicht viel Geld haben oder vielleicht auch gar keins, über ihre Wohnsituation selber bestimmen können. Wer sein Privatvermögen einbringt, bekommt dafür Zinsen und dazu kommen viele Kleinkredite, die natürlich auch verzinst werden. Der Eigenkapitalanteil, den sonst der Bauherr selber aufbringen muss, wird von den künftigen Mietern und ihren Arbeitskollegen, Bekannten, Freunden und Verwandten in vielen kleinen Beträgen ab 500 oder 1000 Euro aufgebracht. Den großen Kredit hat dann die Gemeinschaftsbank für Leihen und Schenken gegeben. Von den Mieteinnahmen werden die Betriebskosten und die Zinsen bezahlt und davon wird auch der Bankkredit nach und nach getilgt. Die 20 Zimmer für die Mieter sind nur 16 Quadratmeter groß. 60% sind Gemeinschaftsfläche. Dazu gehört auch ein großer Projektraum im Dachgeschoss, in dem die Mieter zum Beispiel Seminare veranstalten können, der aber auch der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt werden soll. Außer der großen Gemeinschaftsküche gibt es auch noch 3 andere Küchen, von denen eine speziell für diejenigen gedacht ist, die auch mal Fleisch braten oder kochen wollen, denn viele Mieter sind strenge Vegetarier. Auch die 6 Badezimmer und die Waschküchen sind für alle da. Das war die Übungsaufgabe zu Nummer 392. Danke.